Heute zu Gast Lena Hufmann.
Ist dieses Thema geeignet, um auf eins unserer Metathemen bzw. eins unserer Narrative zu passen? Aber wir haben eben auch die Möglichkeit, sehr bewusst Themen nicht zu machen und uns zu fokussieren. Und das ist in dieser aktuellen Zeit bei uns eben auch sehr wichtig.
Newsroom-Köpfe. Der Podcast für digitale Kommunikation. Mit Christoph Moss. Denn der Newsroom beginnt im Ohr.
Lena, wenn wir sagen Otto, da gibt es einmal das Unternehmen Otto und die Otto Group. Du bist bei der Otto Group. Was unterscheidet das? Was macht ihr?
Genau, du sagst es im Prinzip schon. Die meisten denken natürlich zuerst einmal an Otto. Kann ich gut verstehen. 1949 gegründet, inzwischen ja einer der größten Online-Händler weltweit. Aber die Otto Group ist eben noch viel mehr als Konzern, nämlich eine weltweit agierende Handels- und Dienstleistungsgruppe. Wir sind mit ca. 41.000 MitarbeiterInnen in 30 wesentlichen Unternehmensgruppen unterwegs, vornehmlich in Deutschland, in Europa und den USA. Und zu uns gehört eben noch viel mehr als Otto, beispielsweise Bonprix, Hermes, About You. Ich könnte ewig so weitermachen. Und ich arbeite in der Otto Group Holding, also sprich in der Holdingstruktur des Dachkonzerns.
Ihr sitzt in Hamburg?
Das ist korrekt. Wir sitzen in Hamburg, im Bramfeld, um genau zu sein. Wir haben da einen sehr modernen Campus, der, wie man ja die Tage auch lesen kann, sich immer noch weiterentwickelt. Ein wirklich super Arbeitsort. Ich glaube, eins der Flagships für modernes Arbeiten.
Ich habe eben schon mal gesagt, 30 U30. Was ist das denn?
Genau, 30 U30 ist im Prinzip ein Netzwerk, in dem jedes Jahr 30 Kommunikationstalente unter 30 Jahren benannt werden, Teil dieser Gruppe zu werden. Wir treffen uns ein paar Mal im Jahr, haben gemeinsame Themen, über die wir sprechen und wachsen und entwickeln uns vor allem zusammen. Also wirklich eine tolle Chance, dabei zu sein. Und vor allem habe ich mir sagen lassen, dass das Alumni-Netzwerk über die Jahre sich noch viel stärker entwickelt und man wirklich ein Netzwerk fürs Leben damit hat.
Du hast in deiner Ausbildung regelmäßig gelernt und gearbeitet. Das heißt, du hast studiert, Bachelor, Master und nebenher auch immer schon Praxiserfahrung gesammelt.
Genau, mir war relativ schnell klar, dass ich nicht nur klassisch theoretisch studieren wollte, sondern dass ich das Ganze auch direkt mit der Praxis verbinden wollte. Ich war vermutlich einfach ein bisschen zu ungeduldig, mir das Ganze erst theoretisch anzueignen, sondern wollte direkt in der Praxis mitmischen. Ich war motiviert, ich hatte unfassbar viel Lust, Kommunikation mitzugestalten. Insofern habe ich mich im Anfang für einen dualen Bachelorstudiengang entschieden. Das Ganze hatte den Schwerpunkt BWL mit entsprechender Fachrichtung Kommunikation. Ich habe damals immer so circa 3 Tage die Woche noch gearbeitet. Also sprich, es war ein duales Modell mit geteilter Woche, was sicherlich an einigen Stellen auch sehr herausfordernd war. Aber nichtsdestotrotz hat mir das in sehr, sehr kurzer Zeit die Möglichkeit gegeben, herauszufinden, was mir gefällt, was mir liegt, wo ich mich weiterhin entwickeln möchte. Bin dann nach 1-2 Agenturstops zu Faktor 3 gekommen in die Technologie-Unit, habe dann festgestellt, dass dort Themen und Fähigkeiten liegen, die mir persönlich sehr gefallen und an denen ich weiterschrauben wollte, und habe mich dann dazu entschieden, noch zusätzlich ein Master zu machen. Aber auch da hatte ich noch nicht so die Geduld, das Ganze nur in Anführungsstrichen theoretisch zu machen. Also auch da wollte ich wieder direkt in der Praxis mitmischen, habe mich also dann für einen berufsbegleitenden Master entschieden. Auch das sicherlich eine Herausforderung. Man wird da sehr auf die Probe gestellt, was das ganze Thema Selbstorganisation, aber auch Motivation betrifft. Aber zum Glück kannte ich das ja schon aus dem vorherigen Bachelorstudiengang. Insofern konnte ich das machen und bin dann in der Zeit auch zur Otto Group gekommen, was für mich eine sehr gute Entscheidung war.
War Kommunikation immer etwas, was du schon machen wolltest?
Tatsächlich als Kind wollte ich Meeresbiologin werden. Ich weiß nicht genau, wie es dazu kam. Vermutlich habe ich mehr irgendwie gedacht an Fische und Meerjungfrauen etc. Habe dann aber irgendwann festgestellt, dass das vor allem Biologie und Chemie ist. So hat sich dann mein Berufswunsch später noch ein bisschen weiterentwickelt. Gerade so mit Schwerpunkten auf Sprache habe ich dann geschaut, was ich machen möchte. Und eine meiner ersten Erinnerungen ist dann in dem Kontext, dass mich tatsächlich Fernsehwerbung immer sehr interessiert hat. Deswegen dachte ich eine kurze Zeit auch, dass ich stärker ins Marketing gehen möchte. Habe mich dann aber nochmal umorientiert. Und witzigerweise habe ich eine Notiz auf meinem Handy, die auch diverse Handywechsel schon mit mir überlebt hat. Die ist von 2014. Da stand ich kurz vorm Abi und da habe ich nur ein einziges Wort notiert, und zwar PR Managerin, meine ich, steht da. Und wenn man offen ist für Manifestierung oder so, dann glaube ich da fast dran, dass es irgendwie so kommen sollte. Und diese Notiz habe ich ganz oben angepinnt, auch wenn ich da ja inzwischen angekommen bin. Aber irgendwie finde ich das ein schönes Signal. Also wusste ich wohl damals schon, wo die Reise hingehen soll.
Und wie du ja gerade schon gesagt hast, hast du einige Agenturen erlebt, unter anderem die große Agentur Faktor 3 in Hamburg. Wie war da so der Alltag? Wie muss man sich das vorstellen?
Vermutlich, dass es gar nicht so richtig den einen Alltag gibt. Also man hat ja in der Agentur klassischerweise sehr viele KundInnen und mitunter ja auch Themen, für die man arbeitet. Also sprich, so richtig gleicht ein Tag wohl nicht dem anderen. Aber wir hatten damals auch ganz normale Stand-ups mit dem Team. Wir hatten wirklich einen schönen Teamzusammenhalt. Viele treffen auch nach der Arbeit noch, ja, und konnten uns einfach viel austoben. Es war eine sehr, sehr schöne und vor allem auch eine sehr lehrreiche Zeit.
Und dann bist du rüber zu Otto und hast dort als Volontärin begonnen. Was hast du als Volontärin gemacht?
Ja, genau. Der Wechsel mag vielleicht ein bisschen ungewöhnlich daherkommen, zumal ich zu dem Zeitpunkt ja schon einige Jahre in der Agentur war und sich dort auch alles sehr gut für mich entwickelt hat. Gleichzeitig hatte ich aber relativ zeitgleich mein paralleles Masterstudium angefangen und für mich überlegt, was möchte ich noch sehen? Ich war ja noch relativ jung zu dem Zeitpunkt, hatte aber schon einiges erleben dürfen, sowohl Marketing, Projektmanagement-seitig als dann eben auch PR-seitig und habe mir dann die Frage gestellt, wie sich wohl Agentur vom Unternehmensalltag unterscheiden und habe dann für mich entschieden, das ist eine Sache, die mich noch sehr reizt, das möchte ich auf jeden Fall sehen und erleben und habe dann geschaut, wie kann ich das umsetzen. Dazu kommt, dass mir die Otto Group einfach ja schon jahrelang sehr, sehr gut gefallen hat in dem werteorientierten Handeln, in dem, was ich darüber erfahren habe von Dritte, aber eben auch selber sozusagen als Zielgruppe auf sämtlichen Kanälen. Und als dann diese Ausschreibung da war für ein Volontariat, habe ich tatsächlich nicht lange gezögert und habe einfach gesagt, okay, ich möchte lernen und das ist eine Stelle, bei der man viel lernen darf. Die kommt zur rechten Zeit, das probiere ich einfach. Und so habe ich meinen Weg dann in die Unternehmenskommunikation der Otto Group gefunden und hatte das Glück, in meinem Volontariat diverse Stationen abzulaufen. Also sprich, ich durfte bei allen großen Pressekonferenzen mitarbeiten, durfte immer, wenn irgendwelche Themen aktuell und relevant waren, unterstützen, durfte mich aber vor allem auch sehr viel nach meinen Interessen einbringen. Also hatte immer den Dialog sagen zu können, was mich besonders interessiert, wo ich nochmal reinschnuppern möchte, sei es bei einer Hospitation in einem unserer Unternehmen, so dass ich wirklich 1,5 Jahre ein sehr wertvolles Volontariat hatte und in der Zeit dann auch meine Masterarbeit fertigstellen konnte, sodass es am Ende sich das für mich als sehr richtigen Schritt angefühlt hat und eine sehr gute Reise, um nochmal viel zu lernen.
Worüber hast du geschrieben in der Masterarbeit?
In der Masterarbeit habe ich über die Akzeptanz von künstlicher Intelligenz in der Unternehmenskommunikation geschrieben, was ganz witzig ist, weil das im Jahr war, bevor ChatGPT um die Ecke kam und sich damit ja für uns alle unser Beruf nochmal komplett auf links gedreht hat. Also ja, hätte ich das ein Jahr früher gewusst, das wäre schön gewesen.
Aber so bist du eine Wegbereiterin und hast mit Sicherheit ganz viele wichtige Dinge daraus gefunden. Wenn ich das richtig sehe, hast du auch in der Bachelorarbeit schon zu einem sehr aktuellen Thema geschrieben, nämlich zu Corporate Influencern.
Genau, Corporate Influencer ist natürlich ein Thema, was bis heute höchst aktuell ist. Und ich hatte damals, wie du schon gesagt hast, dieses Thema ausgewählt, um darüber zu schreiben, was ich sehr interessant fand. Zumal ich damals die Herangehensweise verschiedener Unternehmen miteinander verglichen habe. Witzigerweise, jetzt wo wir drüber sprechen, ich habe damals anhand von Microsoft und Porsche geschrieben. Und eigentlich müsste man nochmal eine neue Version schreiben und das Ganze nochmal mit der Otto Group vergleichen.
Das hätte ich jetzt auch gedacht, dass du da so viel schon weißt über Otto, denn Otto macht da ja sehr viel zum Thema Corporate Influencer.
Genau, vor allem Otto Einzel ist da schon sehr aktiv. Seit einigen Jahren bereits gibt es da ein entsprechendes Programm, wo unsere KollegInnen motiviert werden und unterstützt werden, entsprechend aufzutreten in verschiedenen Rollen sozusagen, sowohl auf der Suche nach neuen MitarbeiterInnen, aber eben auch auf Messen, auf Events, auf LinkedIn ganz klar. Und auch bei uns in der Otto Group bzw. in der Otto Group Holding ist es ein Thema, was wir perspektivisch noch viel stärker angehen wollen, denn auch wir sind davon überzeugt, ein positiv gestimmter Mitarbeiter, Mitarbeiterin ist im Prinzip ja das beste Aushängeschild für uns.
Weißt du noch, welche Handlungsempfehlungen du hinten reingeschrieben hast? Was sollen Unternehmen tun?
Gute Frage. Liegt tatsächlich schon ein bisschen zurück, aber ich weiß noch, dass beide Unternehmen eine gänzlich andere Herangehensweise gewählt hatten. Das eine war so ein bisschen stärker wirklich als Programm organisiert, das andere war ein bisschen mehr an lockerer Leine und am Ende stand die Erkenntnis, dass das Vertrauen in die KollegInnen an erster Stelle steht und dass es eine Sache ist, bei der Mut belohnt wird.
Und dann hast du in der Masterarbeit zu künstlicher Intelligenz geschrieben, was ja sozusagen die Brücke baut zu dem, was du heute bei Otto machst, denn du machst da ganz vieles, was im weitesten Sinne mit Digitalisierung zu tun hat. Was genau ist deine Aufgabe?
Meine Aufgabe besteht zum einen in der ganz klassischen Kommunikationsarbeit, in meinem Fall schwerpunktartig auf Innovations- und Performance-Themen, beispielsweise sämtliche Logistikthemen, die im letzten Jahr bei uns vom Band gelaufen sind, beispielhaft Covariant, Boston Dynamics. Also da ist ja super viel Spannendes passiert in den letzten Monaten. Und gleichzeitig beschäftige ich mich damit, unsere digitale Infrastruktur bei uns im Bereich weiterzuentwickeln und das Thema Data mehr in den Fokus zu rücken.
Und dazu musst du uns jetzt mehr erzählen. Wie macht ihr das? Was kannst du anderen raten?
Eine wesentliche Erkenntnis, die ich aus meiner Masterarbeit gezogen habe und die mich tatsächlich auch jeden Tag noch begleitet, ist, auf die verschiedenen Akzeptanztypen zu gucken. Also kürzer gesagt, das ganze Thema Datenkultur darf man nicht unterschätzen. Natürlich arbeiten wir auch daran zu schauen, was sind die richtigen KPIs für uns, was sind die richtigen Tools, was ist die richtige Infrastruktur, was können wir technisch abdecken, wo kann KI uns beispielsweise unterstützen. Am Ende des Tages bin ich aber der Auffassung, dass ein richtiges Tool oder eine richtige Technik zu finden zwar das eine ist, aber das Thema Datenkultur noch viel, viel größer und entsprechend wichtiger ist. Denn was ja sehr oft passiert ist, dass man irgendwie Daten erhebt. Man hat dann also einen lustigen Pool von Daten. Da sind viele ja auch noch sehr gut drin. Aber wenn es dann darauf zukommt, diese Daten auch auszuwerten und im letzten Schritt wirklich etwas damit zu machen, also sprich Erkenntnisse abzuleiten, dann wird es doch schon schnell relativ dünn, was verschiedene Gründe haben kann. Und da ist auch der Schwank zurück zu meinen Erkenntnissen aus der Masterarbeit, verschiedene Akzeptanztypen zu kennen, sie ein Stück weit auch separat abzuholen. Beispielsweise, wir alle kennen irgendwie Early Adopter und freuen uns ganz doll, wenn wir die im Team haben, weil die natürlich mit positivem Beispiel als Role Model vorangehen, ein Stück weit die Werbetrommel rühren. Aber natürlich sind das nicht alle. Wir haben natürlich auch berechtigte Zweifler. Wir haben vielleicht Leute, die gar nicht davon überzeugt sind. Wir haben Leute, die den Mehrwert nicht sehen oder die gerade den Mehrwert sehen müssen, um überhaupt das Neue zu akzeptieren. Und überhaupt so ein Gefühl dafür zu haben und überhaupt diese Erkenntnis zu haben, nicht jeder Mensch tickt so wie beispielsweise ich selbst, sondern es gibt verschiedene sehr berechtigte Blickwinkel auf die Themen. Das ist eine Sache, die, glaube ich, sehr, sehr, sehr wichtig ist und die auch total hilft, wenn man dann eben entsprechend daran arbeitet, eine Kultur herzustellen oder beispielsweise bestimmte Sachen zu implementieren.
Das heißt, Datenkultur hat mit Menschen zu tun?
Ja, unbedingt. Datenkultur fällt und steht mit den Menschen.
Wie bekommt ihr es denn hin, den Erfolg für euch richtig zu interpretieren? Schafft ihr es, Daten auf Themen zurückzuführen?
Also um das ganz klar vorweg zu sagen, auch wir sind noch lange nicht am Ziel angelangt. Auch wir iterieren quasi täglich, versuchen uns weiterzuentwickeln, investieren da wirklich auch viel Zeit drin. Nichtsdestotrotz haben wir für uns aber bestimmte Mechanismen gefunden, die uns dabei helfen. Beispielsweise, indem wir, genau wie du sagst, unsere Kommunikationsarbeit anhand unserer Themen, Metathemen und Narrative auswerten oder auch indem wir tatsächlich wöchentlich uns Zeit nehmen, gemeinschaftlich über Ergebnisse zu sprechen und sie gemeinschaftlich auch zu interpretieren. Beispielsweise ein Channel-Experte kann die Zahlen zwar haben und kann sicherlich auch sehr wertvolle Ableitung für die Entwicklung des Kanals haben. Nichtsdestotrotz ist die Perspektive des Content-Experten an der Stelle super relevant, weil auch er oder sie kann natürlich nochmal wertvolle Hinweise geben, warum ein bestimmtes Thema auf einem bestimmten Kanal sich vielleicht so oder so entwickelt. Insofern suchen wir sehr stark den Dialog miteinander und versuchen, dem auch wirklich Raum und Zeit zu geben, indem wir uns mindestens einmal die Woche fest in die Augen schauen und über die entsprechende Vorwoche schauen. Und natürlich schauen wir dann auch in größeren Abständen, beispielsweise quartalsweise, wie unsere Themen gelaufen sind und womit wir auch durchdringen können.
Du hast eben schon mal KPI gesagt. Jetzt wird es natürlich gemein, weil die klassische Frage, die dann kommt, ist, was sind denn so typische KPI, die für euch wichtig sind?
Das ist gar nicht eine gemeine Frage, sondern ja tatsächlich eine sehr, sehr spannende Frage. Und die ist insofern sehr spannend, weil wir jetzt genau in diesem Moment dran arbeiten, unser KPI-Framework aufzubauen. Und zwar genau aus dieser Perspektive, die ich gerade besprochen habe, dass es sowohl Fragestellungen aus dem Channel-Bereich gibt, die ja zum Beispiel darauf münzen, schnell irgendwelche Änderungen vornehmen zu können. Ich sage jetzt mal ganz doof, das Bild von links nach rechts zu verschieben, um irgendwie mehr Klicks zu bekommen. Also diese typischen Social-Kennzeilen beispielsweise, aber natürlich auch etwas mehr die höhere Flugebene, sage ich jetzt mal, zu haben, was beispielsweise Reputation und Durchdringung betrifft. Und das Ganze in ein Framework zu packen, da sind wir genau in diesem Moment dran und ich würde vorschlagen, wir sprechen einfach in einem Jahr nochmal, dann kann ich dir schon viel mehr dazu sagen.
Das sollten wir auf jeden Fall tun. Wenn ihr Themen plant, dann werdet ihr das ja alles mit berücksichtigen. Ich gehe mal davon aus, ihr habt Ziele, leitet daraus Themen ab, Zielgruppen, setzt das Ganze dann um und messt nach hinten raus den Erfolg und dann dreht sich das Ganze wieder von vorne. Habt ihr dazu auch ein spezielles Tool?
Wir haben zu der Zeit nicht das eine Tool, sondern eine recht diverse Tool-Landschaft, wo viele Stärken miteinander im Prinzip verbunden werden. Alles dreht sich aber um unser Newsroom-Tool, das wir auch noch gar nicht allzu lange Zeit im Einsatz haben. Also auch das ein großer Schritt bei uns Richtung digitalisierter Infrastruktur. Wir haben also ein Newsroom-Tool, mit dem wir genau sehen, gerade schon vor allem in der Planung, welche Themen spielen auf welche Narrative beispielsweise ab, wo haben wir vielleicht auch noch Lücken, wo wollen wir ganz bewusst Schwerpunkte setzen. All das, was vorher vielleicht in Köpfen war, in, weiß ich nicht, auf irgendwelchen digitalen Notebooks, haben wir jetzt in einem Tool gebündelt, was uns sehr, sehr, sehr bei der Orchestrierung des Ganzen hilft. Bei der Auswertung rückwärts sozusagen funktioniert auch schon ein Teil darüber. Für bestimmte Sachen haben wir aber gerade noch Sondertools. Das heißt, auch da schauen wir, wie wir uns noch weiter aufstellen können.
Und da ist GPT, künstliche Intelligenz, auch schon mit involviert?
Wir haben mit OGGPT unsere eigene konzernweite und vor allem datenschutzkonforme ChatGPT-Version, was ein totaler Gamechanger ist. Wir haben wirklich extrem gute NutzerInnen-Zahlen. Das wird super gut angenommen und hilft uns natürlich auch total. Beispielsweise kennt ja jeder das weiße Blatt und man ja braucht Inspiration, wie man vielleicht irgendeinen Beitrag beispielsweise anfangen kann. Und gleichzeitig hilft OGGPT aber auch dabei, Datensätze auszuwerten. Also es ist auch eine Option, eine Auswertung dort reinzuwerfen und zu sagen, hier, zeig mir doch mal bitte das Wesentliche an oder stelle Entwicklungen dar oder sag mir, ja, was irgendwie die Kernelemente dieser Auswertung sind. Also auch da experimentieren wir total viel rum und haben schon das ein oder andere Erfolgserlebnis.
Wie sieht ein typischer Tag in eurem Newsroom aus?
Unser typischer Tag startet, wenn es ein Montag ist, mit einer sogenannten Wochenkonferenz, wo wir uns sowohl einmal die vergangene Woche anschauen, als auch einen Abgleich machen, was jetzt aktuell besonders strategisch wichtig ist, quasi ganz akut. Wir machen dort auch einen Wochenausblick und sprechen über alle wichtigen Themen, die kommen werden, haben aber auch einen Blick auf sonstige Projekte, denn wir haben ja nicht nur sozusagen Dinge, die in einer Kommunikation enden. Wir haben ja darüber hinaus auch noch ganz viele andere Projekte. Wenn es kein Montag ist, startet ein Tag tatsächlich mit einer Redaktionssitzung bei uns. Dort kommen alle Content- und auch Channel-ExpertInnen zusammen und unsere CVD, ich sag bewusst unsere CVD, denn wir wählen in regelmäßigen Abständen unsere CVD. Vielleicht können wir da gleich auch nochmal drüber sprechen. Und derzeit ist es eine Kollegin, die die Rolle inne hat. Und auch da schauen wir über alle Themen, die für die Woche oder für den Tag anstehen, sprechen miteinander, wo müssen wir nochmal reingehen, wo fehlt vielleicht jemandem noch eine Info, wo sind vielleicht zeitliche Überschneidungen beispielsweise. Wir schauen dann auch über die Themen, die laufen, wo stehen wir, wo gibt es eventuell auch Blocker, können wir uns gegenseitig noch unter die Arme greifen. Und wir haben auch eine Rubrik, die nennt sich Themenpitch, wo alle Themen, die irgendwie an uns herangetragen werden, die wir selber vielleicht auch via Themenscouting sehen, wo wir die gemeinsam besprechen und auch anhand unserer Kommunikationsstrategie abgleichen, ob wir das machen, ja oder nein. Also sprich, anhand von Priorisierungskriterien auch zu schauen, was lohnt sich und was vielleicht auch nicht. Das ist eine sehr, sehr wertvolle Sache bei uns, weil wir so sicherstellen, dass all das, was wir machen, auf unsere Kommunikation einzielt und wir eben nicht ja solche Themen mitschleppen, sage ich jetzt mal, wo das persönliche Herzblut besonders dran hängt, aber eigentlich ist es nicht mehr gut zu verargumentieren. Und danach geht der Tag eigentlich so ganz normal seinen Weg, wie das sicherlich bei sehr, sehr vielen anderen auch ist. Also eine Mischung aus Fokuszeit, für die wir uns mitunter auch Blocker einstellen, ganz normale Termine, entweder am Campus bei uns oder auch virtuell. Wir sind da sehr freiheitlich, was das Thema ja hybride Zusammenarbeit betrifft. Also eigentlich ist jeder Termin dazu ausgelegt, ihn auch hybrid zu machen. Und dann ist irgendwann Feierabend.
Und das ist auch schön. Nach welchen Kriterien priorisiert ihr denn? Du hast eben gesagt, es gibt da Kriterien. Was sind das für Kriterien?
Ja, wir haben eine relativ umfassende Priorisierungskriterienliste. Ganz im Zentrum steht aber natürlich der Abgleich mit unserer Kommunikationsstrategie. Also sprich, ist dieses Thema geeignet, um auf eins unserer Metathemen bzw. eins unserer Narrative zu passen? Und dann steht natürlich auch nochmal das Thema Umsetzbarkeit im Fokus. Also sprich, wie viele Ressourcen müssen da reinfließen? Was erwarten wir hinten raus sozusagen von diesem Thema? Und wenn das alles im Einklang steht, dann entscheiden wir uns für dieses Thema. Selbstverständlich kann es auch nochmal Sondersituationen geben, wo es eben gar nicht zur Diskussion steht, dass wir so ein Thema bearbeiten. Aber wir haben eben auch die Möglichkeit, sehr bewusst Themen nicht zu machen und uns zu fokussieren. Und das ist in dieser aktuellen Zeit bei uns eben auch sehr wichtig.
Funktioniert das mit den Fachabteilungen, wenn ihr denen sagt, pass mal auf, euer Thema machen wir jetzt nicht?
Ja, das ist eine sehr gute Beobachtung beziehungsweise eine sehr gute Frage. Grundsätzlich würde ich sagen, ja. Also das funktioniert schon sehr gut, funktioniert vermutlich sogar besser als noch, bevor wir uns diese Priorisierungskriterien gegeben haben, weil wir eben sehr gut verargumentieren können im Zweifel, warum wir ein Thema auch nicht machen. Aber natürlich ist es immer hart, bei einem Thema vielleicht auch zu sagen, wir machen es nicht, obwohl dort das persönliche Herzblut von Leuten drin liegt. Deswegen bemühen wir uns eben auch für einen sehr guten und wertschätzenden Austausch. Und in der Regel sind wir ja auch super dankbar für jeden Themenhinweis, der aus den Fachbereichen zu uns gebracht wird. Und als letztes Ende sozusagen bieten wir natürlich auch immer an, dass die Personen, da sind wir vielleicht wieder bei den Corporate Influencern, über ein Thema ja auch selbst sprechen können. Und da unterstützen wir natürlich auch gerne. Vielleicht ist es dann kein Thema für den Corporate-Kanal, aber eine Person selbst kann das ja durchaus zum Anlass nehmen, darüber zu berichten.
Und das Ganze moderiert eine gewählte Chefin vom Dienst. Was steckt dahinter?
Korrekt. Wir haben uns vor einiger Zeit, als wir uns neu aufgestellt haben, in die Augen geschaut und haben gesagt, dass wir diese Rolle einer Chefin oder eines Chefes vom Dienst als sehr wertvoll für uns erachten, weil wir das Gefühl hatten zu dem Zeitpunkt, wir bräuchten eine Person, die im Prinzip nochmal wirklich das Tagesgeschehen noch besser orchestrieren kann und haben uns dann entschieden, eben diese CVD-Rolle einzuführen und ganz bewusst auch dazu entschieden, diese Rolle aus dem Team heraus zu wählen. Da sind wir jetzt in der dritten Runde aktuell. Wir haben am Anfang immer für ein halbes Jahr besetzt, haben uns aber auch von Anfang an gesagt, okay, das ist eine Rolle, die wie alle anderen auch weiterentwickelt werden soll. Also sprich, nach einer bestimmten Zeit machen wir eine Review auf diese Rolle, sammeln Feedback ein, besprechen miteinander, wo hat sie schon geholfen, wo ist vielleicht noch mehr Potenzial und entwickeln diese Rolle weiter, sodass wir jetzt in der dritten Runde dabei sind, diese Rolle für ein Jahr zu besetzen. Also sprich, unsere aktuelle CVD hat diese Rolle für ein Jahr. Ich meine, jetzt im Sommer ist es wieder soweit, dass die neuen CVD-Wahlen anstehen und dann werden wir mal schauen, mit wem wir dann in der vierten Runde unterwegs sind.
Kann es sein, dass die bestehende CVD dann wiedergewählt wird?
Ja, das ist auf jeden Fall möglich. Bewerben und auch nominiert werden kann sich jeder und jeder aus dem Team.
Wohin wird sich euer Corporate Newsroom entwickeln?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich hätte gerne schon einen Blick in die nächsten 5 bis 10 Jahre. Was wir machen, wir haben Handlungsfelder für uns definiert und sind eben auch in diesen Handlungsfeldern sehr konkret unterwegs, um die nächsten Schritte zu gehen. Wir haben ja heute schon über das Thema Digitalisierung und Data gesprochen, aber auch in anderen Bereichen haben wir uns Ziele gesetzt. Also sprich, auch was Content betrifft, auch was 360-Grad-Kommunikation betrifft. Und auf diesen ganzen Wegen sind wir schon sehr gut unterwegs, setzen uns aber auch alles halbe Jahr wiederum neue Ziele, die wir erreichen wollen. Insofern, wenn du mich fragst und ich in ein paar Monate vielleicht gucke, denke ich, dass wir noch sehr viel mehr datengetrieben arbeiten werden, dass wir noch in unserer Tool-Landschaft Optimierungen vornehmen werden. Also sprich, das ganze Thema Digitalisierung und digitale Infrastruktur weiter voranbringen werden. Und ansonsten werden unsere Themen weiterhin treiben. und natürlich immer auf den Prüfstand stellen und abgleichen mit dem, was in der Welt da draußen passiert.
Und das alles hat zu tun mit Datenkultur, Akzeptanztypen, OGGPT, gewählten CVDs. Wir haben viel gelernt. Danke, dass du bei uns warst, Lena Hofmann.
Vielen Dank.
Das war Newsroom-Köpfe, der Podcast für digitale Kommunikation. Du möchtest keine neue Folge verpassen? Dann folge uns auf newsroomköpfe.com.